Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege und ich begrüße wieder meine Podcasterin, Mitpodcasterin, die Vernunft, Annette Friedrich, Altenpflegerin und Medizinpädagogin. Hi!
Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Vielen Dank für die Begrüßung, die Intuition, Liane Fischer, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Medizinpädagogin und natürlich auch meine Podcast-Kollegin. Liane, was machen wir heute?
Ach Gott, intuitiv weiß ich natürlich, worum es geht. Muss ja nicht viel rumrätseln. Und wir haben heute auch wieder eine Special-Gast-Folge.
Das heißt, wir wissen zu dem Thema nicht viel, deshalb haben wir Expertise geholt.
Ja, zum Beispiel. Das machen wir manchmal so, wenn wir Gäste einladen. Ja, und das Thema ist eine Erkrankung, die man vielleicht sonst so nicht so häufig im Klinikalltag oder so sieht, sondern vielleicht eher in der Langzeitversorgung dann sieht.
Ja, das hat man manchmal auch gar nicht auf dem Schirm, ne? Weil die Menschen mit dem Krankheitsbild wurden bis vor ein paar Jahren ja auch noch nicht so alt oder pflegebedürftig.
Stimmt. Und es gibt aber auch zahlreiche schöne Dokumentationen und Serien dazu mittlerweile.
Genau, da haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Empfehlungen nachher. So, und wer jetzt noch nicht weiß, worum es geht, möchtest du das Geheimnis lüften oder soll ich?
Zusammen, 1, 2, 3.
Trisomie 21.
Down-Syndrom.
Sehr schön.
Fast zusammen.
Fast zusammen, genau. Stopp. Mir fällt jetzt hier schon auf, dass ich das Wort immer falsch ausspreche. Das heißt nicht Trisomie 21, sondern Trisomie 21. Das sage ich ein paar Mal, bevor jetzt aber ganz, ganz viel Feedback und Schande über mich kommt. Entschuldigung, ich habe es tatsächlich immer falsch ausgesprochen. Sorry dafür, ich gebe mir Mühe, das besser zu machen in Zukunft.
Das ist das klinische Bild und das Down-Syndrom ist der Begriff von dem Entdecker des Krankheitsbilds damals. Der hieß irgendwie Andrew Down, 1866.
Wieder mit deiner Geschichte.
Ja, 1866 hat er das entdeckt, das Krankheitsbild, und hat sich damit näher beschäftigt. Und ja, man kann es Down-Syndrom oder auch Trisomie 21 nennen. Ich glaube, heute geht man eher ein bisschen Richtung Trisomie 21. Und da haben wir wenig Berührung mit und wir haben uns deshalb eine Gästin geholt, richtig?
Wollen wir die uns einfach schon mal dazu holen, bevor wir weiterlabern?
Genau, Katrin, komm doch einfach mal rein.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin Katrin Gablik. Ich glaube, ich stelle mich jetzt am besten erstmal kurz vor.
Sehr gut.
Ja, ich bin Ergotherapeutin vom Beruf und habe das gelernt in Berlin von 1990 bis 93, also schon eine ganze Weile her. Dann auch in dem Beruf gearbeitet, einmal in einer akutpsychiatrischen Klinik in Berlin, dann war ich in einer ergotherapeutischen Praxis und in einer Kinder- und Jugendambulanz, alles in Berlin. Habe mich dann entschlossen, nebenbei auch Medizinpädagogik zu studieren, weil ich gerne auch in die Lehre gehen wollte. Habe dann beides gemacht, also praktisch gearbeitet und Lehre. Das dann auch an verschiedenen Orten in Berlin und aber immer in der Ausbildung von Ergotherapeuten. Und jetzt habe ich vorhin so überlegt, es waren gut 20 Jahre, die ich wirklich Ergotherapeutin begleitet habe. Dann ein bisschen später auch Studierende an der Alice-Salomon-Hochschule. Und seit kurzem habe ich nochmal eine neue Herausforderung gesucht und begleite jetzt Praxisanleiterinnen in ihre Qualifikation. Und das mache ich interprofessionell. Und das freut mich sehr, weil mein Herz dafür schlägt. Ich habe also auch an den anderen Arbeitsstellen, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendambulanz, immer interprofessionell gearbeitet mit Physiotherapeuten, Logopädinnen, Musiktherapeutinnen, Psychologen und. Und eben auch mit Pflegefachkräften. Freue mich, dass ich das jetzt so in dem neuen Bereich auch fortsetzen kann. Ja, was waren so Höhepunkte? Bis jetzt tatsächlich auch internationale Zusammenarbeit. Ich war in verschiedenen europäischen Ländern, relativ häufig in der Schweiz, auch mit Studierenden. In Belgien habe ich mir die Ergotherapie angeguckt. Ich war in Frankreich, hatte dort einen längeren Aufenthalt, um dort auch ergotherapeutische Institutionen mir anzugucken. Wie arbeiten die Kollegen vor Ort? Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und da würde ich fast sagen, so einer wirklich der größten Höhepunkte war, dass ich mit Auszubildenden auch 3 Wochen in Afrika war.
Cool.
Ich hatte also ein Projekt dort, was international war, mit französischen Studierenden und dann auch botswanischen benachteiligten Jugendlichen. Also es war eine ganz spannende Sache. Das war vielleicht so.
Sehr schön. Kurz. Der Beruf der Ergotherapie Hat der so negative Assoziationen oder Vorurteile? Magst du da mal?
Ja, das ist immer noch, ne? Wir werden immer noch die Basteltanten genannt.
Ja.
Und das findet man, glaube ich, ganz viel. Bedauerlicherweise findet man tatsächlich auch noch solche Einrichtungen, wo eben jetzt im wahrsten Sinne gebastelt oder nicht so zielführend wirklich Mandalas ausgemalt werden. Nicht, dass man nicht kreativ basteln soll in der Ergotherapie, aber man sollte wenigstens immer genau wissen, warum, wozu, weshalb. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, wie in jedem Beruf gibt es ja auch bei uns schwarze Schafe, die sicherlich noch nicht so die Zeichen der Zeit erkannt haben und wirklich auf Teilhabe der betroffenen Patienten, Menschen, Kinder eingehen, sondern manchmal vielleicht auch ja, aus Zeitdruck, Ideenlosigkeit tatsächlich ja, oldschool vor sich hin basteln. Ja.
Gibt es noch andere oder nur das?
Andere Vorbehalte vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist, aber Ergotherapeuten werden häufig so auch in so eine Ökoschiene oder Öko-Ecke auch gestellt. Inzwischen, denke ich, ist das ja schon fast ein Lob, eine Auszeichnung, ne? Dass wir sehr ressourcenorientiert versuchen zu arbeiten, andere oder Upcycling auch machen.
Handwerklich.
Handwerklich, zum Beispiel, die Kollegen, habe ich jetzt gesehen, arbeiten nicht mehr so oft mit Pettichrohr, weil es einfach viel zu teuer ist bei Korbflechten. Wir versuchen mit allen Materialien zu flechten, also Papier ist gerade ganz sehr im Kommen, geht genauso gut. Und das Ziel des Flechtens, nämlich feinmotorische Aktivierung, tätig sein, kreativer Prozess, das geht genauso mit irgendwelchen Werbezeitschriften, die man vorher zu Röhren gerollt hat. Ja, gibt es Überlege, kennt ihr denn noch? Vorurteile oder Stigmatisierungen von Ergotherapeutinnen?
Na, ist Pflege nur, dass man nicht mit den Exkrementen zu tun hat, wegen dem Waschanziehtraining.
Ja.
Man hat die schöne Seite der Pflege, sagt man immer.
Ja, vielleicht auch, da sprichst du was ganz Spannendes an, dass vielleicht Ergotherapeuten ja manchmal sich elitär verhalten, wird von anderen Professionen vielleicht so gesehen, so ungefähr, ach, damit wollen sie nichts zu tun haben, kommen wenn der Patient...
Mal die Pflege und macht es sauber. Aber bitte, bevor ich weiter Therapie mache. Ja,
okay. Ja, sicherlich. Ne? Im Klinikalltag spielt das bestimmt eine Rolle in der Auseinandersetzung im Team. Hm. Kann ich mir vorstellen.
Jetzt hast du ja so schön über die Ergotherapie gesprochen. Wie ist denn so deine Erfahrung, deine eigene auch mit der Pflege? Wie bist denn du da in Zusammengehörigkeit gekommen mal?
Ich habe ja sehr häufig im ambulanten Bereich gearbeitet und habe Pflege immer dann sehr schätzen gelernt, auch wenn die Kolleginnen, ich habe ja vor allem im pädiatrischen Bereich gearbeitet, wenn die Patienten sehr gut zu Hause versorgt haben, aber eben auch zusätzlich die Familien begleitet haben, beraten haben, dann und es Hand in Hand ging, interprofessionell. Und ich habe in der Akutpsychiatrie gearbeitet, im Westend, und ich muss sagen, ich habe dort wahnsinnig viel auch gelernt von den Kollegen, vor allem von den berufserfahrenen Kollegen, Umgang mit Aggression oder wenn Patienten wirklich, sage ich jetzt mal, sehr schwer symptomatisch waren, wo man dann als junge Frau dachte, oh Gott, was will der denn jetzt von mir? Was erzählt der mir denn? Wie soll ich es einordnen? Dann war das unglaublich hilfreich, wenn erfahrene Pflegekräfte, sag ich mal, ein bisschen an die Hand genommen haben. Mädchen, mal ganz ruhig hier und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Oder auch tatsächlich haben Pflegefachkräfte meiner Meinung nach ein viel größeres Wissen, was Medikamentengabe anbelangt, Wirkstoffe. Ich spreche mal jetzt von mir, nur eher rudimentär ausgebildet. Ich muss immer nachlegen.
Ich fand es immer andersrum als Praxisanleiter cool. Ich habe immer gerne Schüler mitgeschickt, weil sie nochmal das Waschanziehtraining von einer ganz anderen, ressourcenorientierteren Seite und viel intensiver, therapeutischer mitkriegen, wenn sie bei Ergotherapeuten mal mitlaufen. Ging immer total gut und das fand ich immer total spannend, wenn Auszubildende da mitlaufen durften.
Na, das ist schön, das freut mich zu hören. Ne? Ja, ich glaube, also das ist ja Selbstständigkeit, der Bereich Selbstständigkeit ist ein ganz großer Bereich und Waschanziehtraining, Hilfen bauen dafür oder eben dann tatsächlich auch die Anleitung von Angehörigen, wie können die das bei Kindern, ne?
Und die ganzen Hilfsmittel.
Genau, wie können die das einfach zu Hause oder schon im Warteraum so gestalten, dass die Kinder zunehmend mehr machen und nicht die Eltern und Mütter, ne, die Kinder dann anziehen.
Sehr schön. Und deine Erfahrung mit unserem Krankheitsbild, was wir heute besprechen?
Ja, also erinnere mich richtig intensiv an ein sehr, sehr kleines Kind noch mit Down-Syndrom, einen kleinen Jungen, der war unter einem Jahr. Und da kam es ganz besonders drauf an, die Eltern zu beraten, dass sie dieses Kind noch explorieren lassen, ausprobieren lassen. Das war ein Kind wie viele andere Menschen mit Down-Syndrom, was sehr hypoton war, also auch diese Hyperglossie, also diese übermäßig große Zunge manchmal, ne? Und der oft offenstehende Mund, was ja dann auch bewirkt, dass die Kinder sehr häufig Bronchitis haben oder Atemwegserkrankungen. Und bei dem Kind sollte natürlich ganzheitlich auch die Sprachanbahnung und das Spiel angebahnt werden. Und für die Eltern war es damals unglaublich schwer zuzulassen, dass dieses Kind irgendwas in den Mund nimmt. Was ja nötig ist, um mal so eine Spannung aufzubauen, ne? Um die Lippen herum und um die Zunge herum. Und es war ein ganz langer Weg, dass sie das zulassen konnten, weil die natürlich permanent noch Angst hatten um ihr Kind. Ich habe auch solche Kinder dann integrativ betreut in Kindertagesstätten, Integrationskindertagesstätten. Da wiederum ging es um die Beratung auch von Erzieherinnen. Wie können einfach im Alltag Angebote eingebaut werden, wo die Kinder klettern können, also sich bewegen können, hochstemmen können, damit sie mehr Tonus aufbauen. Und häufig haben die Kinder ja eher eine verlangsamte motorische Entwicklung, dass sie tatsächlich auch zum Krabbeln kommen, zum Laufen kommen. Und da muss man das Kind nicht immer an die Hand nehmen oder therapeutisch immer intervenieren. Oft reicht es ja, wenn das Setting, also wenn Spielangebote, Bauklötzer oder eine Sprossenwand oder so, wenn die optimal stehen. Und das waren dann auch Situationen, wo die anderen Kinder genauso profitiert haben. Wir haben kleine Psychomotorikgruppen zusammen veranstaltet, mit den Erziehern.
Klingt gut.
Ja, und im Behindertenbereich, da hatte ich dann eben ältere Jugendliche auch, beziehungsweise auch in der ambulanten Praxis, wo wir dann junge Erwachsene begleitet haben an ihren Arbeitsplatz letztendlich, Integration ins Berufsleben.
Ich habe in der 9. Klasse damals ein Praktikum in einer Behindertenwerkstatt gemacht. Auch mega spannend. Da kam schon so der erste Wunsch, in so eine Richtung zu gehen. Physio- oder Ergotherapeutin konnte ich nicht werden, weil man musste ja noch Schulgeld bezahlen. Ja. Also bin ich Krankenschwester geworden, dann hat man Lehrlingsgeld bekommen. Und habe dann später manchmal so in Leasingfirmen unterwegs war, war ich auch im Behinderten-WGs und da waren auch wirklich Erwachsene mit Down-Syndrom, also über 40, zwischen 40 und 50. Was ich immer sehr spannend finde, ist diese andere mentale Einstellung dieser Menschen, dass die schon immer alles fröhlicher sehen. Wir normalere Menschen sind ja manchmal negativer oder hinterfragen mehr und die haben schon irgendwie immer mehr, dass sie zu Freude macht und dass sie auch leichter Freude empfinden vielleicht. Also war jetzt meine Erfahrung, da können wir jetzt gleich ja einsortieren, wie das dann diese Krankheitsbild sich überhaupt zeigt. Aber es hat immer ganz viel Spaß gemacht, weil die auch ganz viel Freude am Leben empfunden haben.
Also ich würde dir sofort zustimmen, man könnte da sogar von einer sozialen Kompetenzstärke erstmal ausgehen. Ne?
Absolut.
Was wir jetzt eben oft bei Jugendlichen auch erleben, gerade nach der Pandemie, so eine Isolierung, extreme Zurückhaltung, sich auf digitale Medien vielleicht fokussieren. Ne? Das erlebt man halt bei diesen Kindern und Jugendlichen nicht so. Oft auch eine Suche nach Nähe, nach körperlicher Nähe. Und dieses per se oft unglaublich freundliche Wesen, lachend, Kuschelbedürfnis suchen,
das hat was sehr Anrührendes. Ja. Ne? Absolut.
Ja, kann ich auch nur zustimmen. Meine Erfahrungen sind da ähnlich. Ich habe ja auch eher mit älteren Menschen gearbeitet und dadurch eben auch Trisomie-Patientinnen gehabt, die alt waren und dann eben auch oft noch mit einem Alzheimer zusätzlich, also mit einer beginnenden Demenz sozusagen kamen. Und da hat man auch mal andere Symptomatiken, nicht immer das Freundliche, sondern vielleicht auch das Aufgeregte oder Herausfordernde vielleicht dann auch mal. Aber genau, ansonsten, das hast du vorhin schon angesprochen, Liane, finde ich es auch gerade ganz toll, dass die Medien aufmerksamer werden, dass man sieht, dass bei richtiger Förderung wahnsinnig viel möglich ist, wie das Eröffnen einer eigenen Bäckerei, wie das Heiraten, dass sie Partner haben, 40 Jahre verheiratet sind oder eine eigene Bäckerei eröffnen können, weil sie ja keinen Job bekommen haben. Also machen sie es selber. Und das zeigt allerdings, dass dein Job eine totale Daseinsberechtigung hat, weil ohne eure Förderung gäbe es ja diese krassen Erfolge nicht, oder?
Also das freut mich natürlich unglaublich zu hören, aber das nehme ich jetzt mal nicht nur für die Ergotherapie in Anspruch, sondern so wie ich Frühförderung einfach kennengelernt habe, sind einerseits die Kinder zum Beispiel auch von Pflegepersonal und auch die Eltern unglaublich gut betreut, wenn sie die Klinik entlassen. Wenn alles gut läuft, sind die Eltern gut vorbereitet. Und wenn dann das nicht mit so einem bürokratischen Aufwand verbunden ist, dass die Kinder schnell eine ambulante Betreuung bekommen, zum Beispiel in so einem sozialpädiatrischen Zentrum, dann findet erstmal eine wirklich unglaublich gute Rundumbetreuung statt. Psychologin und Ärztin.
Logopädie, ja, und so weiter.
Genau. Einmal werden die Eltern sehr gut aufgefangen, begleitet und aber das Kind auch tatsächlich interdisziplinär in jede Richtung gefördert. Also ich habe unglaublich gern mit Physiotherapeuten auch Zusammenbehandlungen durchgeführt, auch Diagnostik. Und in diese integrativen Kinder- und Tagesstätten, wo wir die Eltern und Kinder dann auch teilweise begleitet haben bzw. beraten, welche Kita wäre jetzt diesbezüglich auch, hat ein besonders gutes Angebot, ist fast, sagen wir mal, spezialisiert für solche Kinder. Wenn das gut läuft, dieser in der professionelle Ansatz, ne, dann glaube ich, kann auch der Übergang in die Schule gut gelingen und dann natürlich auch der Übergang in die Selbstständigkeit. Mhm. Und das wollen alle, das wollen die Eltern und das wollen gesunderweise oft auch die Kinder.
Ja, natürlich, klar.
Ja, also ja. Und da, finde ich, sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt in Deutschland. Das klar ist, das macht nicht eine Profession. Ja, wir haben dann auch noch Frühfördererinnen, pädagogische, sozialpädagogische.
Alle Erziehungspfleger.
Genau. Also da gibt es so viele, auch tatsächlich da auch Musik, Therapeutinnen, die nochmal ganz anders auf die Kinder zugehen, nicht immer mit so viel fordern auch, sondern auf eine ganz leichte, interaktionale Art und Weise. Mhm. Also ich glaube, da sind zum Glück viele Professionen beteiligt. Mhm.
Sehr schön. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal erklären, weil jetzt sitzen ja unsere Zuhörerinnen hier vor und es könnte ja immer mal ein Prüfungsfall sein. Ne? Es könnte ein pädiatrischer Prüfungsfall sein, es könnte aber auch ein Prüfungsfall sein mit Demenz. Also möglich ist es. Oder auch der zweite Tag in der schriftlichen Prüfung, da geht es ja auch manchmal um Behinderung. Ne? Also
genau.
Das definitiv könnte prüfungsrelevant sein. Wie kommt es denn dazu, dass Kinder mit Trisomie 21, komisches Wort, oder Down-Syndrom zur Welt kommen?
Naja, das Down-Syndrom ist ja eine genetische Störung, bei der eine zusätzliche Kopie des Chromosoms 21 vorhanden ist auf dem DNA-Strang und das kann unterschiedliche Ursachen haben. Häufig ist es sogar bei Zwillingen so, dass ein Zwilling gesund ist bei der Zellteilung, gerade bei diesen eineigen Zwillingen und das zweite Zwillingspaar-Kind dann die Trisomie 21 hat, dass es an dieser Zellteilung im Mutterleib liegt. Und der wird natürlich auch vererbt, sagt ja genetische Störung, dass das in der Familie sein kann. Der kann aber auch eine Generation überspringen, dass zum Beispiel auch jemand mit Trisomie 21 ein gesundes Kind bekommt und dann aber deren Tochter zum Beispiel wieder ein Kind mit Trisomie 21 bekommt. Und die Symptome sind sehr vielschichtig und auch das, was du schon gesagt hast, sie haben ja ein sehr typisches Aussehen, dass man das erkennt. Mit diesem spitzen Gaumen, der großen Zunge, dem offenen Mund, dem breiteren Kiefer, dass sie nicht so groß werden, also langsamer auch wachsen als normale Menschen und auch nicht so eine große Körpergröße erreichen. Und der Durchschnitt liegt so maximal bei 1,50, muss sie also aber nicht als kleinwüchsig gelten, also auch gibt auch Down-Syndrom bis zu 1,60, aber sie schon langsamer und stämmiger wachsen und natürlich auch durch den Knochen- und Knorpelbau in der Feinmotorik und in der Motorik immer ein bisschen behindert sind, mehr Ressourcen brauchen, mehr Förderung brauchen und sie haben halt auch kognitive Beeinträchtigungen, da sie langsamer lernen und auch mehr Hilfestellung brauchen, logische Dinge zu erfassen, aber sie haben eine riesen Sozialkompetenz. Das haben sie irgendwie, das ist ausgeprägt, hat man auch schon nachgewiesen im Gehirn, dass die Areale, die Emotionen empfinden, also der Hypothalamus größer ist bei denen, also dass die Emotionen besser mehr empfinden können und dadurch ja auch mehr Freude zum Beispiel empfinden können, intensivere Trauer empfinden können und auch ein höheres Nähebedürfnis haben. glaube, das reicht eigentlich, oder?
Ja, also wir könnten jetzt nur noch mal ergänzen. Schaltet am Sonntag ein, da laden wir immer das Skript hoch. Und das Skript ist für euch eine schöne Darstellung drauf, wo ihr noch mal sehen könnt, dass es eine pränatale Schädigung geben kann, also vor der Geburt. Es kann eine perinatale Schädigung geben, also während der Schwangerschaft. Und es kann eine postnatale Schädigung geben, also nach der Geburt oder während der Geburt. Und da könnt ihr auch noch mal auf diese Grafik schauen, was da für Ursachen sozusagen verortet sein können. Und damit wir jetzt auch uns über einen bestimmten Fall unterhalten können, habe ich zwei mitgebracht. Mhm. Und da würde ich schon mal den ersten vorlesen. Und da geht es um den Herrn Becker. Der ist 48 Jahre alt mit Down-Syndrom und bei dem jetzt rückblickend demenzielle Veränderungen vor etwa 3,5 Jahren auffielen. Vor seiner Erkrankung war er in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen im Förderbereich beschäftigt und sortierte dort Schrauben. Er sprach in 2 Wortsätzen, wie zum Beispiel Franz Arbeit, Franz Müde, Kirche singen. Jedoch redete er immer weniger, war vielmehr ein stiller Beobachter, der sich gerne im Gruppengeschehen aufhielt. Er war in der Lage, kurze Sätze in einfacher Sprache zu verstehen, brauchte allerdings immer Ruhe, um das Gesprochene nachvollziehen zu können. Und auch Zeit, um es umzusetzen. Veränderungen im Verhalten von Herrn Becker fielen vor allem langjährigen Mitarbeitenden auf. Zunächst kaum merklich, dann aber zunehmend mehr zog sich Herr Becker zurück. Er hielt sich nicht mehr so gerne in der Gruppe auf, wählte oft seinen Lieblingssessel in seinem Zimmer und sortierte hier mit großer Ausdauer Papierschnipsel von einem Karton in einen anderen. Binnen kurzer Zeit stellte er sein Sprechen nahezu ganz ein.
Ja, ich finde, da habt ihr einen spannenden Fall rausgesucht. Hier kommen ja ganz viele Aspekte zusammen. Ne? Einerseits, was man erstmal positiv sagen kann, es handelt sich um einen Mann, der in Arbeit ist, der also in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet und der sich auch zunächst erstmal verständlich machen konnte. Und andererseits haben wir ja das Krankheitsbild einer beginnenden Demenz und den Rückzug. Also wir Ergotherapeuten stellen immer Barrieren und Ressourcen gegenüber, um zu gucken, welche Ressourcen bietet der Mensch noch. Und ich finde, da kommen ganz viele Sachen hier. Zum einen, dass er scheinbar Tätigkeiten gern macht, die sich wiederholen. Dazu gehört zum Beispiel was sortieren und da kommen mir jetzt einige Ideen, wo ich gerne mir angucken wollen würde, was kann er denn noch sortieren? Kann er vielleicht doch noch einfache Tätigkeiten in der Werkstatt ausführen? Also unser Fokus ist oft, Teilhabe so lang wie möglich aufrechtzuerhalten. Kann er dir vielleicht den Arbeitsplatz wechseln? Und die andere Ressource ist, er zieht sich in seinen Lieblingssessel zurück. Das heißt, er hat einen Lieblingssessel, er hat einen Lieblingsplatz. Kann man den für ihn vielleicht schöner machen? Kann man den so stellen, dass er rausgucken kann? Kann den Raum so gestalten, dass er sich wohlfühlt? Also das eine wäre, ich würde gucken am Arbeitsplatz, was braucht er vielleicht, um, solange es geht, noch da zu bleiben? Kann er vielleicht etwas separat arbeiten, weil ihn die Gruppe stört, weil ihn Geräusche stören? Wie lange geht es noch? Und der andere Platz würde ich schauen, in seinem Wohnumfeld auch einfach Erhaltung von Lebensqualität als ganz wichtiger Anspruch.
Würdest du auch was zu dem nicht mehr sprechen machen?
Also auch da gilt es natürlich, so lange wie möglich Kontaktaufnahme aufrechtzuerhalten. Und das eine ist ja Kontakt über Kommunikation. Aber es gibt genauso gut Interaktion und Kontakt nonverbal, also über Berührung oder Blickkontakt. Ich fände es dann schade, wenn, also oder eventuell kann auch das natürlich abhanden kommen. Aber es gibt noch mehr Zugänge außer nur verbal und da würde ich sofort gucken, wie reagieren oder sind die Mitarbeiter geschult, wo derjenige wohnt. Kann man vielleicht wirklich zusätzlich sowas wie basale Stimulation, andere Kontaktmöglichkeiten anbieten. Mhm. Unterstützte Kommunikation gibt es natürlich auch und es gibt auch wunderbar Arbeiten mit Bildern, mit Icons. Na, wir haben ja auch behinderte Menschen, die überhaupt nicht verbal kommunizieren können. Und da kann man über Piktogramme zum Beispiel für Essen, für Toilettengang, für Schlafen, für Hunger, mit solchen Piktogrammen arbeiten. Also es gibt ganz viele Hilfsmittel, um zu kommunizieren, auch ohne Worte.
Ja. Er muss ja nicht zwingend sprechen.
Genau, er muss nicht zwingend sprechen. Aber das Ziel sollte immer sein, so lang wie möglich Teilhabe und Lebensqualität zu erhalten. Er ist mit 48 ist er auch schon relativ alt, muss man sagen.
Für das Krankheitsbild, ja.
Für das Krankheitsbild, ne, das manchmal oder das Durchschnittsalter, was die Betroffenen erreichen, ist im Durchschnitt 60. Man muss sagen, da ist einfach ganz viel passiert auch in den letzten Jahren an Forschung, Förderung, gesunder Ernährung. Zum Beispiel gibt es genug Sportgruppen auch für Menschen mit Behinderung. Auch die werden älter, sodass wir inzwischen auch Menschen haben mit 80 mit Down-Syndrom. Ja, also da hat sich ganz viel getan und deshalb würde ich auch hier gucken, so lang wie möglich Arbeitsfähigkeit auch, weil das ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben.
Gibt ihm ja Sinn.
Richtig, genau. Ja. Uns allen.
Ja.
Aber auch ihm, ja.
Okay, bevor wir jetzt dann noch tiefer in die Analyse gehen, habe ich ja noch einen zweiten Fall mitgebracht, um einfach das mal so gegenseitig aufzuzeigen. Da geht es um Lena. Lena ist eine 5-jährige, sehr fröhliche, aufgeweckte junge Dame, die mit Trisomie 21 geboren wurde. Sie besucht eine integrative Kindertagesstätte, wo sie von einem multidisziplinären Team betreut wird, das aus Pflegekräften, Ergotherapeuten und anderen Fachleuten zusammensetzt. Lena benötigt eine liebevolle, unterstützende Pflege, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsstufen abgestimmt sind. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen der vitalen Parameter, um sicherzustellen, dass ihr gesundheitlicher Zustand stabil ist. Auch die Förderung der Selbstständigkeit im Alltag, wie das Essen, das Anziehen, stehen im Fokus der pflegerischen Maßnahmen. Die Ergotherapie für Lena konzentriert sich auf die Förderung der feinmotorischen Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen. Die Ergotherapeuten erstellen individuelle Übungspläne, die spielerische Aktivitäten speziell angepasste Materialien beinhalten. Dabei liegt der Fokus auf der Verbesserung ihrer Hand-Augen-Koordination, Greif- und Haltefunktion, sowie ihre Selbstregulation. Und ich glaube, das kann Katrin uns jetzt richtig gut erklären, oder?
Ja, das könnte wirklich fast ein Fall sein, wie er bei mir in meiner ergotherapeutischen Praxis vorkam. Einerseits, was ich hier ganz realistisch finde, ein Mädchen ist 5, das heißt, da rückt natürlich die Einschulung in den Vordergrund und da geht es ganz häufig auch darum, wie lange kann sich so ein Kind konzentrieren, wie interagiert es mit anderen Kindern, sind die Interaktionen angemessen, ne? Wir haben gehört, dass das Kind seine Emotionen manchmal nicht gut regulieren kann, also das, was wir vorhin gesagt haben, dass die Kinder sozial sehr die Nähe auch suchen, sehr intensiv, das können wir als Erwachsene ja gut einschätzen, aber andere Kinder manchmal eben nicht, ne? Wenn die, die ständig in den Arm nehmen und abküssen. Ne? Da gilt es also mit so einem Kind auch manchmal Strategien zu erarbeiten. Da würde ich also wirklich auch integrativ arbeiten, das heißt mit anderen Kindern zusammen Spiele machen. Und die Spiele, die können durchaus immer wieder auch so sehr feinmotorische Aspekte beinhalten, mit Pinseln, ne, um Auge-Hand-Koordination zu schulen. Das ist ganz häufig so einfach gesagt, von grob zu fein. Ne. Man beginnt erstmal auch mit Schwämmen oder mit der Hand und mit anderen Kindern und wird dann immer feiner, bis man eben irgendwann schon mal mit Zettel und Stift da sitzt. Aber ein ganz wichtiger Aspekt in der Arbeit mit Kindern ist wirklich auch immer Freude, Spaß, um die einfach bei der Stange zu halten. Ne. Und da gibt es ganz tolle Spiele, ob man irgendein Fädchen auf dem Strick aufwickelt, das kennen vielleicht alle, Autorallye, na, wo man ganz intensiv die Fingerfertigkeit trainiert. Ja, also...
Macht ihr auch dann vorschulisch, dass du schon so Farben übst oder Buchstaben übst?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das bauen wir mit ein. Weiß nicht, irgendwelche kleinen roten Mäuse. Heute dürfen nur die roten Mäuse ins grüne Haus oder nur die Elefanten dürfen nur Schnipsel fressen, die gelb sind. Also wir reißen dann mit den Kindern. Da kommen auf jeden Fall solche Elemente wie Farben, Formen, Zahlen mit rein. Aber hier würde ich gerade bei dem Kind, muss man dann halt genau gucken, wie viel versteht die Lena. Und der Grad zwischen Fördern und Überforderung, der ist wirklich therapeutisch immer sehr fein zu wählen, gerade wenn andere Kinder dabei sind, sodass ein ergänzendes Angebot sehr schön natürlich auch eine Einzeltherapie wäre, ne? Wo man dann ganz speziell nur für sie auf ihren Stand zugeschnitten mit ihr verschiedene Dinge, ich sage jetzt mal nicht basteln, sondern spielen, wo auch, was auch ein bisschen belächelt wird, aber das ist die perfekte Handlung für ein Kind, um zu lernen.
Das stimmt allerdings. Spielerisches Lernen ist meistens einfacher für Gedächtnis. Was ich spannend finde in dem Fall, da ist ja das erste Mal, was wir nicht erwähnt haben, bei den Symptomen, das Herz-Kreislauf-System mit erwähnt, weil die haben ja häufig Herzfehler. und auch andere Sachen wie auch Hörprobleme, Sehprobleme, Schilddrüsen, Immunschwäche, Immunsystem ist geschwächt oder auch, dass die Wirbelsäule Probleme macht oder verkrümmter ist und so. Und die haben auch eine Muskelschwäche oft, dass die Muskulatur anders aufbauen müssen. Das haben wir ja vorhin bei den Symptomen nicht erwähnt. Und dann habe ich so, dass ich so, ja stimmt, die haben ja oft Herzfehler, deswegen werden die Vitalzeichen wahrscheinlich überprüft, dass die nicht zu niedrigen oder zu hohen Blutdruck hat.
Ja, wahrscheinlich hat die Lena auch eine Herz-OP hinter sich, weil das ist ja eben der Grund, warum jetzt Kinder mit Trisomie 21 oft zu alt werden, weil dieses Herzproblem, also die sind ja oft mit einem Herzklappenfehler oder mit einem Loch im Herzen zur Welt gekommen, kommen sie immer noch, aber heute können wir es beheben und das muss natürlich auch noch kontinuierlich weiter mit überprüft werden, ob das gut verheilt, ob das gut sich anpasst. Ne? Deshalb sind die Vitalparameter, spielen wahrscheinlich das ganze Leben lang eine große Rolle.
Genau, und was eben häufig, die Kinder sind halt recht sehr viel häufiger noch erkrankt, auch an Atemwegsinfektionen als andere Kinder. Wir hatten vorhin über die Mundmotorik gesprochen, ne? die atmen sehr häufig über den Mund ein oder auch des Nachts, dass die Elternsorge haben, dass sie eine Apnoe haben, ne? Nicht genug Sauerstoff einatmen, sodass die eben auch oft dann krank sind und wieder raus aus dem Kita-Alltag ist wieder eine neue Eingewöhnung. Also da wird den Eltern und Kindern tatsächlich sehr viel abverlangt. Und deshalb ist einfach so eine gute pflegerische Betreuung auch wichtig.
Okay, Liane, wollen wir dann mal mit den beiden Fällen und unserer Expertin in die Kompetenzbereiche einsteigen?
Natürlich, dafür sind wir ja hier. Okay. Naja, Kompetenzbereich 1. Pflegephänomene, Pflegeprobleme, die wir so finden. Von der Informationssammlung haben wir ja schon echt auch viel in den Fällen, was die so an Auswirkungen haben in ihren Erkrankungen. Die sind natürlich auch unterschiedlich weit. Von dem her ist es vielleicht gar nicht so leicht, weil der eine ist ja schon ein bisschen älter und Herr Becker oder Franz Becker und die Lena. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja auch bestimmte grundsätzliche gleiche Pflegeprobleme, oder?
Ja, eine Entwicklungsverzögerung vermutlich. Also beide.
Und kognitive Einschränkungen, ne? Die ja ganz verschieden ausgeprägt sein können. Ja. Auch sprachliche Vielfalt, Wortfindungen.
Genau, bei der eingeschränkte Kommunikation.
Ja. Und bei Lena wissen wir eben nicht genau, wie gut kann sie sich ausdrücken. Ne? Ist die lebenslustig, fröhliches Kind, aufgewecktes Kind. Ne?
Steht ja nicht da, ob sie gut sprechen kann. Ja.
Richtig, das wissen wir nicht. Und das gilt es, alles rauszufinden.
Mhm. Ansonsten haben sie ja beide auch mit der Motorik und mit der Muskelkraft und Mobilisationsdefizit vielleicht. Also, dass man da guckt, dass die Mobilität erhalten und gefördert wird.
Und oder, ja genau. Und oder gefördert.
Genau, je nach
genau, also je nachdem. So erhalten, gefördert, also Mobilität steht da auch ganz groß im Vordergrund als...
Genau, und vielleicht auch Beschäftigung, also wenn wir jetzt mal an die ABEDLs denken, ich gehe die gerade so ein bisschen durch, die 13 ABEDLs, und da fällt mir jetzt spontan auch Beschäftigen ein, weil beide haben ja, also Lena hat so einen Sinn im Leben, klar, sie ist ein Kind, sie lebt ihr Leben, braucht aber für sich später mal eine Sinnfindung, sie muss beschäftigt werden. Und Franz, der hat sich gerade so ein bisschen zurückgezogen aus seiner Beschäftigung, die ihm aber vielleicht gut täte, das müssen wir auch schauen, also Sinn finden, sich beschäftigen. So,
aber beide haben Isolationsgefahr, weil bei ihr steht ja die Einschulung an, also sie muss sich ja neue soziale Gefüge dann irgendwann eingewöhnen. Muss man ja auch mit ihr trainieren, hat die Kollegin so wunderschön gesagt, dass das ja vielleicht mit 5 dann demnächst ansteht, da mal weiter drauf einzugucken, wie sie in die Schule kann. Und dann haben wir ja auch...
Wobei, ist deine Empfehlung mit 5 in die Schule oder wäre es eher mit 7? Ne?
Auf jeden Fall. Also in Berlin ist ja vorgegeben ab 6. Genau. Aber man hat die Chance, wenn man sich vom letzten Kita-Jahr noch einen Entwicklungssprung erhofft, auch mit 7. Genau, also man kann die Kinder ein bisschen zurückstellen lassen. Bei Lena bestünde aber mit Sicherheit eine integrative Beschulung an. Da kann man schon gucken, ob es eine Schule gibt, die da ein gutes Angebot dann auch mit 6, spätestens aber mit 7 bietet.
Ja, denke ich auch, genau. Ja,
viele Eltern entscheiden da einfach noch, gehen die anderen Kinder jetzt alle in die Schule? Macht es Sinn mit ihrer Freundin, mit der Kita-Gruppe? Gibt es Kinder aus dem gleichen Stadtbezirk? Also spielen ganz viele Sachen eine Rolle, um ihr dann auch den Eintritt in die Schule zu erleichtern.
Ja, und ihr habt ja vorhin beide so erwähnt, dass die immer so besonders fröhlich sind und auch auf der emotionalen Ebene besser dargestellt oder kompetenter sind sozusagen, ne? Und einen großen Punkt, den ich hier sehe, ist so Risikofaktoren. Lena ist zu jung, um es einzuschätzen. Und Franz, weiß ich nicht, wie kognitiv er gut entwickelt ist, aber er spielt auf jeden Fall halt eine demenzielle Veränderung. Also ich glaube, die Risikobereitschaft muss man bei beiden genauer anschauen und ob da nicht eventuell auch Risiken anstehen, die die beiden noch nicht einschätzen können oder falsch einschätzen.
Na, die haben ja auch bei dem Krankheitsbetest so grundsätzlich viele Risiken. Du hast immer ein Sturzrisiko bei den Erkrankungen durch die motorische Veränderung. Du hast immer ein Ernährungsrisiko, weil die zu Übergewicht neigen durch die veränderte Muskulatur und so weiter. Und die haben ja auch mehr, also nicht so dieses Sättigungsgefühl oder dieses drüber nachdenken, wann sie was essen.
Genau,
so.
nicht alle. Auf jeden Fall nicht alle.
Nee, und bei den aber beiden, ist ein Grundrisiko bei der Erkrankung vorhanden.
Ja, bei Kindern auf jeden Fall. Und Franz mit seiner demenziellen Veränderung. Also bei den beiden Fällen sehe ich ganz großes Thema Risiko, Sicherheit. Was kann ich an Autonomie wegnehmen? Was brauchen sie aber selber, um weiterzumachen, um weiterleben zu können? Aber trotzdem müssen wir sie, glaube ich, irgendwo in ihrer Autonomie schon etwas einschränken, vermute ich.
Was ihr sagtet eben, verschiedene Risiken, dieses Nähe-Distanz-Gefühl, ne? Einerseits immer die Nähe suchen, heißt ja auch verminderte Distanzfähigkeit. Mhm. Ja. Das heißt, bei Lena würde ich mich natürlich auch als Mutter immer sorgen,
mit wem geht sie mit?
Das ist auch mein Gedanke. Also so ein Training.
Ja.
Da tatsächlich in dem Falle wirklich trainieren,
unbedingt,
was sind Bezugspersonen und was darf ich eben nicht, sogar so tatsächlich klipp und klar, was darf ich nicht, was müssen dann Eltern auch verbieten.
Ganz genau, also da war ich auch sofort genau bei dem Gedanken. Ja, also auf jeden Fall eine Menge Pflegeprobleme, die man individuell benennen kann und wir müssen jetzt halt schauen, ist es eher ein pflegerisches Problem, ist es eher ein therapeutisches Problem oder ist es vielleicht auch ein Mix, wo wir unser multiprofessionelles oder interdisziplinäres Team sozusagen reinholen, ne?
Lernschwäche und Lerndefizit, aber das hatten wir ja vorhin schon gesagt, kann man hier jetzt nochmal explizit als Pflegeproblem aufnehmen, weil die haben ja auch oft so eine Form von ADHS, dass sie ja auch ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem haben.
Also ich würde nicht gleich von ADHS so als Krankheitsbild sprechen, aber in jedem Fall verminderter Fokus von Aufmerksamkeit, leichte Ablenkbarkeit. Das haben heutzutage...
Haben es oft gekoppelt.
Ja, haben tatsächlich relativ viele Kinder. Mhm. Aber bei diesen Kindern ist es dann schon so, dass sie gerne auch Aktivitäten, die ein bisschen anstrengend sind, ne, meiden und schnell gerne auch zum nächsten gehen. Also da muss man gut gucken, dass man die dabei hält.
Oh, okay. Spannend, da kommt die Erfahrung wieder durch. Kommunikation und Beratung, nächster Kompetenzbereich. Wir haben ja schon bei der Kommunikation bei Herrn Becker, Franz, ganz viel gelernt. Du hast ja ganz viel erzählt von Piktogrammen und Bildern und nonverbale Kommunikation und basale Stimulation, dass man auch anders kommunizieren kann und man nicht immer auf Sprache angewiesen ist. Meiner bescheidenen Erfahrung war auch das, was ich erlebt habe an älteren Patienten, immer so, dass sie wirklich wenig gesprochen haben oder nur ein Wort in unterschiedlichen Betonungen betont haben und dann an der Betonung man dann auch manchmal wusste, was derjenige gemeint hat und dass die auch gut nonverbale Gesten durchaus lesen können. Das wäre ja auch ein riesen Kommunikationsbereich hier, die basale Stimulation und die nonverbale Kommunikation. Und bei Lena wissen wir auch nicht, wie viel sie kommunizieren kann, wobei ja hier dann die eventuelle integrative Einschulung mit der Kommunikation ja da auch im Vordergrund ist. Und Beratungsinhalt?
Beratungsinhalt können wir gleich machen. Ich würde noch mal sagen, dass wir uns im Team immer kommunizieren müssen. Wir müssen multiprofessionelle Teamgespräche, Teamsitzungen haben, wo wir uns austauschen. Es macht auf jeden Fall Sinn, hier so Fallanalysen zu machen über die eigenen Patientinnen, die man hat, wenn da halt mehrere Menschen an einem arbeiten, nicht nur Pflege. Das macht halt total viel Sinn, die KollegInnen ins Boot zu holen. Ja, das würde ich erst mal sagen. Und ansonsten Beratung, naja, die Frage ist, wen berate ich? Herr Becker, kann ich ihn beraten? Nimmt das an? Und Lena, da werden es wahrscheinlich eher die Eltern sein, die ich beraten muss, oder?
Ja. Die Eltern in jedem Fall, aber auch die Kita-Erzieherinnen, die Unterstützung brauchen, die oft auch gute Ideen haben, manchmal einfach nur eine Bestätigung brauchen. Und bei Franz sind alle Kolleginnen, die da vor Ort arbeiten, wie du schon gesagt hast, müssen sich abstimmen und wenn es geht, sogar gleiche Mimik-Gestik verwenden, ne? Dass das wiederholt wird, dass das für ihn verlässlich ist. Und eventuell muss man auch mit den anderen Personen, die mit in der Einrichtung leben, auch kommunizieren. Gerade wenn ihm was zu viel ist, wenn er sich zurückzieht. Ne? Also auch das bedarf letztendlich ja einer Anleitung oder Beratung, ne? Der Mitbewohner dort.
Genau, es kann ja auch ein gutes Gruppengeschehen sein, wenn wir alle auf Franz aufpassen. Mhm. Ne? Also wenn man alle ins Boot holt und guckt, dass Franz seine Ruhe bekommt. Mhm. Ne? Und bei Lena eben dasselbe. Ja, das schon.
Oder manchmal übernehmen selbst die Mitbewohner, die auch in der Einrichtung mit wohnen, übernehmen dann auch bestimmte Mimik und Gestik, ne, wenn sie das oft sehen. Mhm. Na, weiß ich, ich bin satt. Ne? Da gibt es so ganz klassische Sachen.
Ja.
Oder wenn man Hunger hat.
Ja, ich würde bei Franz noch versuchen herauszufinden, in welcher, wo er sich gerade befindet, indem ich als Altenpflegerin würde, glaube ich, da nochmal gucken und schauen, ob man ihn vielleicht über Gesang erreichen könnte, ob er eher lieber jetzt singen möchte und mit mir dann antwortet, also nicht redet, sondern singt. Und dann auch, über welchen Gesang er Ansprechen findet, also über Erwachsenenmusik oder über Kindermusik, um einfach herauszufinden, weil wenn er eine dementielle Veränderung hat, wo geht denn die Reise gerade hin bei ihm dementiell? Da würde ich vielleicht nochmal ansetzen und dann eben auch sehr viel nonverbal mit ihm machen. Genau, das wäre so mein Fokus, wo ich bei Herrn Becker nochmal drauf achten würde, wo kann ich ihn kommunikativ abholen und wie.
Das hast du schön gesagt, wir Therapeuten sprechen dann immer so von multimodalem Zugang, so der Fachbegriff. Also, dass wir gucken in allen Wahrnehmungsbereichen, wo können wir denjenigen erreichen und letztendlich noch unterstützen oder fördern. Ne?
Ja, es ist ja in der Altenpflege und gerade bei Menschen mit Demenz teilweise gar nicht so anders. Das machen wir genau das Gleiche.
Ist immer wieder erstaunlich. Ja. Ne? Wir haben zwar manchmal andere Begriffe, aber ich glaube, die Vorgehensweise ist schon Gott sei Dank sehr ähnlich.
Ja, genau.
Man kann ja auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich in den Reihen findet, dass er den Rückzug braucht, weil das ja anstrengend für ihn ist, sich zu konzentrieren, je lauter das ist. Und war ja vorher schon immer auch so, dass er das auch gebraucht hat, um sich zu konzentrieren. Und jetzt, je dementieller er wird, je mehr braucht er die Ruhe, um überhaupt einen klaren Gedanken wahrscheinlich zu fassen. Wahrscheinlich.
Genau, das kann eine Variante sein. Die andere Variante, die ich auch vermute, ist, dass er sich zurückzieht, weil er zurückgeht. Also er wird kindlicher in seiner dementiellen Veränderung und merkt, er kann es nicht mehr. Und das Einzige, was er noch hinbekommt, ist, unser Lieblingssessel gehen und mit seinem Papierschnitzeln spielen. Also so wie Kinder ja auch überfordert sind in einer großen Menge, sich irgendwann in ihr eigenes Kinderzimmer zurückziehen, um da ihr Ding zu machen. Und das müsste man eben herausfinden, was ist es? Ist es das Zurückgehen aufgrund der kognitiven Geschichte oder weil es einfach zu laut ist? Ne? Darum müssen wir da ran, genau.
Interprofessionell, oder?
Dann sind wir da jetzt, genau. Und da haben wir ja richtig viele Menschen, mit denen wir arbeiten müssen. Physio, Logo, Ergo, Musik, SporttherapeutInnen, die Pflegekräfte, die ErzieherInnen, PsychologInnen, Ärzte.
Heilerziehungspflege, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter. Genau.
Genau, Sanitätshäuser vielleicht noch.
Stimmt. Hilfsmittelversorgung.
Hilfsmittelversorgung. Wahrscheinlich sogar auch der MD, der medizinische Dienst, der ja immer wieder vorbeikommt, gerade bei Kindern, um zu gucken, wie ist die Entwicklung. Gibt es einen Pflegegrad?
Die Erzieherin schon bei der Lena auch? Erzieherin
hatte ich gesagt.
Kita, ja, hast du schon.
Genau, Erzieherin hatte ich gesagt, genau. Ja, oder die Pflegekräfte, genau, die hatten wir auch schon. Ja, also da ist eine Menge los. Und was wir dann eben gucken muss, wer hat wo welchen Zuständigkeitsbereich. Ne? Also wichtig ist ja zu sagen, dass medikamentöse oder Behandlungspflege wirklich nur die Pflege übernehmen darf.
Absolut.
Also Kita-ErzieherInnen und Ergotherapeutinnen oder generell TherapeutInnen dürfen keine Medikamente verabreichen. Oder katheterisieren oder anderes machen. Das müssen Pflegekräfte machen, deshalb sind die dann auch gebraucht. Aber wir hingegen, wir dürften jetzt zum Beispiel nicht therapieren. Ne? Also wir können da unterstützen und können uns was abschauen und das auch anwenden, aber wir dürfen offiziell nicht therapieren, wir als Pflegeberuf. Und da sind dann die Grenzen, die aber unterstützend auch mal miteinander verschwimmen können.
Ja, ich glaube, Liane, du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass die Pflege auch durchaus Anziehtraining macht, Waschtraining.
Ja.
Und da sind eben, da greift es ineinander über. Ne?
Also wenn wir dann gemeinsam machen oder in den gleichen Reihenfolge oder mit den gleichen Begriffen, sind für den Patienten ja oft schneller dann zu erlernen. Und gerade bei so einem Krankheitsbild ist es ja wichtig, dass, wie du vorhin gesagt hast, bei Franz die gleiche Gestik und Mimik benutzt wird. Und bei Lea ist es wichtig, dass ich die gleichen Sachen beim An- und Ausziehen mache, dass sie lernt, sich alleine an- und auszuziehen, dass die Ergotherapeutin das nicht anders erklärt, als wie die Pflege das erklärt. Weil dann ist es für das Kind umso schwerer, selbstständig zu lernen.
Genau, im besten Fall greift es ineinander über und dann gute Absprachen fließt es dann, ne?
Genau, die Behandlungsfähigkeit hattest du ja hier schon gut erklärt. Auch die Vitalzeichenkontrolle ist ja hier bei Lena explizit erwähnt mit den Vitalparametern, die kontrolliert werden müssen. Wäre ja dann auch behandlungsfähige. Und das Krankheitsbild an sich ist ja dann auch immer Kompetenzbereich 3, die ärztliche Diagnose, die wir ja auch schon gut auseinandergenommen haben.
Ja, wie wird die eigentlich, weißt du eigentlich, wie Trisomie 21 diagnostiziert wird? Ist das eine reine Sichtgeschichte oder gibt es da irgendwelche
Sowohl
Tests?
Sowohl als auch. Also ja. Du machst ja zuerst die körperliche Untersuchung, klassisch mit der Hautfalte im Nacken. Und bei Kindern sieht man es manchmal bei den Säuglingen.
Macht man die Nackenfalte, wenn die Kinder auf der Welt sind oder vorher?
Du kannst es vorher machen lassen. Das gibt ja immer auch freiwillig. Je nachdem, wenn du risikoschwanger bist oder älter bist, über 35 besteht ja auch die Gefahr. Dann muss die Schwangerin das immer selber entscheiden. Ich glaube, ab 5. oder 6. Monat, muss ich nachlesen, kannst du den Test machen lassen und freiwillig auf Risiko entscheiden.
Auch Blutdiagnostik, oder?
Auch Blutdiagnostik. Da wird ja auch nochmal Blut aus der Nabelschnur entnommen. Und dann hat man ja nochmal, dass du ja eigentlich auch nochmal entscheiden kannst, ob du ein Kind haben willst oder nicht. Weil ja auch.
Das wäre die ethische Diskussion dahinter.
Genau, die ethische Diskussion dahinter, die wir dann natürlich auch noch führen können. In einem anderen Kompetenzbereich, nämlich im Fünfer, dass gesetzlich du ja, das ja erlaubt ist, wenn man solche Erkrankungen hat, dürfte man ja auch bis zu einem hohen Monat der Schwangerschaft abtreiben.
Genau.
Und dann kommt es ja darauf an, ob die Frau das überhaupt wissen möchte. Also das ist eine freiwillige Untersuchung.
Genau.
Die ist nicht zwangsmäßig, kann man untersuchen lassen. Und ansonsten nach der Geburt Sichtkontrolle, Untersuchung, Motorik und die Nackenfalte dann im Real-Life auch wirklich nicht Ultraschall auszumessen, sondern am Kind selber. Und dann wird da auch nochmal der Bluttest gemacht. Aber erst, wenn der Bluttest die Genetik wirklich bestätigt ist, also nicht die reine Sicht entscheidet, ob das hat, sondern wirklich, dass das, die Trisomie 21, also Chromosom 21, wirklich doppelt da war, dann ist die Diagnose als bestätigt.
Ja, perfekt.
Ich finde den Ansatz, den ihr gerade auch hatte, diese ethische Diskussion, finde ich tatsächlich nochmal ganz, ganz wichtig. Ne?
Können wir gleich machen.
Ja, also.
Machen wir gleich. Wir gehen erstmal an den rechtlichen, oder?
In den Kompetenzbereich 4, genau. Ja, da fällt mir sofort ein Behindertenrecht, also die Charta für Behinderte, die Charta für Kinder. Mir fällt aber auch ein der Behindertenausweis, der Pflegegrad, Hilfsmittel, SGB, 12-Versorgung, also die ganze Versorgungsreihe durchweg, ob 5, 9, 11, whatever. Ne?
Genau, die ganzen Sozialgesetzbücher. Ja.
Genau, da einmal durch, eventuell Frührente spielt da eine Rolle, dass die ja früher berentet werden, die bekommen spezielle Zuschläge. Also das sind so die ersten Gedanken, die ich dazu habe.
Also du hast schon sehr viel in Hand, also wirklich viel. Also sind so Kleinigkeiten, Medizinprodukteverordnung, wenn die haben ja oft immer dann auch mit dem Herzen oder einem Kunstherz oder ähnliche Sachen. Muss man gucken.
Also ich glaube, Behindertengrad, beziehungsweise den Grad
ganz
der Behinderung,
hoch, ja.
den braucht man auf jeden Fall. Es macht auch Sinn für
wegen
die Familie.
Wegen der Begleitperson und dem
genau, es macht auch Sinn wegen
so
der Familie, damit es der Familie einfacher ist, durch den Alltag zu kommen. Mit einem Behindertenausweis kann man halt mehr parken und so weiter und so fort. Das spielt eine große Rolle. Der Pflegegrad spielt eine große Rolle, weil es Zusatzgeld gibt für die Familie und auch Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, das spielt schon mal eine ganz große Rolle, denke ich. Und ich wüsste jetzt nicht, ob es spezielle Gesetze gibt. Also vom Arbeitsschutzgesetz her müsste man gucken, wenn er in der Arbeit ist. Klar, die beide haben Anspruch auf Leistung. Das ist ganz wichtig. Also Lena muss Leistung bekommen, sie muss gefördert werden.
Aber es gibt ja auch die Inklusionsrechte.
Das meine ich ja. Genau, die meinte ich. Die Inklusionspflicht, die Inklusionsrechte, die es mittlerweile gibt. Also beide haben ein absolutes Recht auf Förderung.
Ja, dem würde ich zustimmen. Ja. Genau.
Der Dinner irgendwas ein, beratet ihr eigentlich rechtlich ein bisschen so als Ergotherapeuten? Ist jetzt mal spannend zu wissen.
Ja, wir begleiten die Eltern im Prinzip, wenn sie nach Sozialgesetzbuch 9
Reha, ne?
Genau, Anspruch haben. Und vor allem begleiten wir die Eltern auch beim Anspruch bei der Einschulung auf zusätzliche Förderung. Also wir schreiben Berichte oder sind auch bei diesen Förderausschüssen dabei. Also genau. Letztendlich oft eher eine Unterstützung
für die Förderbedarf, Eltern. Genau. Genau. Okay, ja.
Genau. Ah ja, okay. Ja, aber dann haben wir den ja auch schon abgearbeitet.
Ja, wobei professionell machen es eben schon auch Sozialarbeiter, wenn es die in der Institution gibt, sind die da einfach deutlich fitter, muss man sagen.
Ja, oder auch andere Stützpunkte. Es gibt ja Pflegestützpunkte, genau. Aber es gibt ja auch Stützpunkte für Menschen mit Behinderung oder Inklusionsstützpunkte oder so, also wo man sich da auch hinwenden kann. Wohnumbauten, vielleicht ist das auch notwendig, das weiß man ja nicht. Also eigentlich das typische Runterrattern aller Paragraphen, wie wir es immer haben. Ne?
Ja.
Genau. Und dann kommen wir in den Kompetenzbereich 5. Und da fallen mir gleich zwei Pflegemodelle ein, beziehungsweise zwei wichtige Modelle. Einmal für die Lena ist es das Piaget-Modell, also das eingeteilt wird, in welcher Entwicklungsstufe sie sich gerade befindet.
Ja, zur Entwicklung.
Sie hat ja eine veränderte Entwicklung und wie sie sich im Rahmen der Piaget-Stufen zum Beispiel dann verändert. Wie, wann passiert da was? Weil es wird anders sein, aber es ist trotzdem sinnvoll, da zu schauen.
Aber auch Friedemann, oder?
Friedemann definitiv, das ist unser Familienmodell. Und für Herrn Becker ist es das psychobiografische Modell nach Erwin Böhm. Da würde ich absolut nacharbeiten. Ich glaube, da kann man ihn wunderbar mit abholen. Vor allem, wenn man schaut, ist er aktiv, ist er reaktiv? In welcher Stufe befindet er sich gerade? Wo kann ich ihn abholen? Was kann ich tun?
Also das gut, Biografiearbeit mit ihm zu machen. Genau,
psychobiografisches Modell. Genau.
Expertenstandards der Pflege. Stoßprophylaxe sehe ich hier ganz doll.
Mhm.
Mobilitätsförderung.
Mhm.
Eventuell Schmerzen.
Förderung bei Menschen mit Demenz.
Genau, bei Herrn Becker eindeutig, ja.
Ich würde die Mangelernährung hinzufügen, weil
es kann
Essen schon...
Ernährungszustand.
Genau, also sie können gut ernährt sein, aber sie können ja mangelernährt sein, weil sie bestimmte Dinge lieber essen als andere Dinge.
Das ja, nicht so gut mit Vitamine und so weiter. Ja, genau. Die essen ja gerne sehr, durchaus sehr fettig vielleicht. Vielleicht.
Weich.
Ja.
Auch weich, ja, ja.
Hm. Schöne Torte oder so, ne?
Genau.
Das spielt, glaube ich, noch eine Rolle. Dann haben wir da ja wieder unsere ganzen anderen Bereiche, wie die UN-Charta für Kinder, für Behinderten, also Rechte für behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Die gehören da noch mit rein. Es gibt jetzt keinen speziellen Standard zur Pflege von Menschen mit Trisomie 21. Aber was wir hier vielleicht auch noch mal so erwähnen könnten, so diese Wertehaltungen,
wenn Ethik,
genau, Inklusion. Da kommen wir ja gleich rein, Inklusion. Aber auch das ganz große Thema, Katrin und ich, wir haben uns heute Morgen darüber kurz schon unterhalten, dass es jetzt ganz, ganz groß so in Mode ist, oder was heißt in Mode ist, dass es endlich mal an die Oberfläche kommt. Es gibt wahnsinnig viele SchauspielerInnen jetzt, es gibt wahnsinnig viele Models mittlerweile, die an Trisomie 21 erkrankt sind. Es gibt den Film Me Too, da sagt Katrin gleich was zu. Es gibt den Film, den Disney-Film Peter Pan, der gerade verfilmt worden ist. Da spielt auch ein Kind mit Trisomie 21 mit. Also generell geraten sie in den Mittelpunkt. Ich habe vorhin von dieser Frau erzählt, die eine Bäckerei eröffnet hat. Das ist tatsächlich so. Die hat in England eine eigene Bäckerei eröffnet, hat auch nur Menschen mit Behinderung angestellt, weil man ihr selber keinen Job geben wollte und die Bäckerei boomt. Und auch so, es kommt immer mehr in den Nachrichten und es wird immer größer.
Koch, wie heißt der? Weyraf. Aus Hamburg, ein Koch. Der stellt nur Menschen mit Behinderung und mit Trisomie 21 in seinem Hamburger Restaurant. Ist auch ein Sternekoch, der ist immer wieder im Fernsehen. Mir fällt bloß gerade nicht. Weyraf habe ich schon gesagt. Weiß ich jetzt nicht.
Weiß ich auch nicht, aber es gibt ja generell so viele Restaurants. Also auch hier in Berlin kannst du in mehrere Restaurants gehen, die nur von Menschen mit Behinderung, wo du nur bedient wirst. Gehören tun sie, glaube ich, denn jemanden ohne Behinderung, aber da sind dann nur Menschen mit Behinderung angestellt. Mhm. Deshalb sind sie meist manchmal auch günstiger. Aber Katrin hat auf jeden Fall zwei wichtige Empfehlungen. Einmal ein Film und einmal, falls man Berlin ansässig ist, eine berlinerische Originalität.
Ja, also kurz vor dem Film, auf Deutsch heißt der Ich auch oder Jotjan Ben, Me Too. Und es geht um einen spanischen jungen Mann, der tatsächlich auch studiert hat als Mensch mit Trisomie 21. Letztendlich auch die Liebe für sich erkunden will und wie er das macht und was seine Mutter dann dazu sagt, wie die alle loslassen müssen und wie er irgendwie sein Leben meistert. Das ist ein also sehr berührender und schöner Film. Und es beruht auch auf einer wirklichen Begebenheit.
Ja, die echte Geschichte kenne ich nicht, den Film. Die echte Geschichte kenne ich, den Film noch nicht.
Also ich werde mal reinschauen auf jeden Fall.
Und in Berlin haben wir das Theater Rambazamba, was im Prenzlauer Berg ist und was ausschließlich mit Menschen, also mit Schauspielern mit verschiedenen Behinderungen arbeitet. Und sogar die gesamten Requisiten, die werden im Weißen See hergestellt, in einer Werkstatt. Also teilweise arbeiten die Menschen auch, wenn sie keinen Auftritt haben und nicht proben, in diesen Werkstätten, machen Bühnenbau und sind dann abends eben auch als Schauspieler auf der Bühne und ja, singen. Also es ist ein ganz tolles Theater und
unbedingt mal hingehen,
meinst unbedingt du? Hingehen. Und auch einer der Schauspieler hat schon viele Synchronisationsaufträge gehabt. Und ein letzter Tipp, der mir noch einfällt, ist schon ein bisschen älter, ein Tatort, auch mit einer Schauspielerin vom Rambazamba, Rosie's Baby, wo das Thema der Wunsch nach Mutterschaft thematisiert wird und natürlich die ethische Diskussion, kann sich so eine junge Frau wirklich ausreichend um das Kind kümmern, wer kümmert sich, wie wird ihrem Recht ja nach Schwangerschaft
nach
und
Liebe
und auch nach dem Kinderwunsch, wie wird dem Rechnung getragen.
Ja, genau.
Tim Melzer und Steffen Hensler sind die Köche, die auch extra nur ein Restaurant haben, wo sie nur Menschen mit Behinderungen anstellen. Und wirklich ein 5-Sterne-Restaurant in Hamburg. Und die haben nur Menschen mit Behinderungen angestellt und bilden die auch aus als Köche.
Ja, spannend, wusste ich nicht.
Ja, die Frage ist ja jetzt, also ethisch haben wir ja größere Diskussionen, also es gab ja generell eine Geschichte, die Geschichte der Trisomie 21, wenn man so will. Und es war ethisch, wenn wir da jetzt in Richtung Euthanasie schauen, eine ganz, ganz grauenvolle Zeit. Also eigentlich geht es den Kindern, die oder den Menschen mit Trisomie 21, die daran betroffen sind, erst so in den letzten 20 Jahren wirklich gut. Denn selbst auch in der DDR und im ehemaligen Westen war oft keine gute Therapie. Oft war das Verstecken, das Nichtfördern stand im Vordergrund, dass die auch lange zu Hause gelebt haben, betreut worden sind von der Familie. Also eigentlich kann man erst sagen, dass in den letzten 20 Jahren wirklich erst was Gutes passiert ist. Und davor gab es weniger auch. Also die Zahl an Betroffenen ist gestiegen. Also weniger Frauen treiben wohl ab. Das habe ich letztens gelesen. Beziehungsweise es gibt auch viele, die es gar nicht mehr untersuchen
lassen. Aber im Mittelalter war viel gehäuft, aber da gab es ja auch Schwestern und Brüder heiraten, Cousins und Cousinen und so
da
weiter.
Da kommt aber nicht Trisomie 21 raus.
Ja, aber da gab es mehr Behinderungen oder auch mehr Trisomie und mehr genetische Erkrankungen.
Da gab es mehr genetische Erkrankungen, genau. Das hat aber hat ja nichts, wenn der König genetisch verändert ist.
Nee, da war das gang und gäbe.
Da ist das gang und gäbe, genau. Also Trisomie 21 ist jetzt nicht durch die Bruder-Schwester-Heirat, aber auf jeden Fall kann es zu Auffälligkeiten kommen, genau, zu anderen Erkrankungen, genau.
Ich würde mal kurz nur ergänzen. Einmal hast du ja gesagt, in der DDR wurden die Kinder nicht gut gefördert. Ich glaube, das war tatsächlich ganz verschieden. Es gab Familien, genauso wie du sagtest, auf dem Land, wo die Kinder tatsächlich versteckt wurden oder man dann irgendwie auch froh war, wenn sie untergebracht wurden in verschiedenen Heimen. Es gab natürlich auch da Hilfsschulen, wo die ganz gut gefördert wurden. Und das andere, was du sagtest, auch ganz spannend, wann entscheidet sich halt eine Frau zur Abtreibung oder wie steigt die Zahl an Menschen mit Trisomie 21? Sie steigt, aber sie steigt vor allem auch, weil die älter werden. Und die Zahl der Abtreibungen hängt tatsächlich vom sozialen Kontext ab. Also wenn man europäisch schaut, dann ist es natürlich in solchen gut situierten Ländern wie in Deutschland oder in Skandinavien, entscheiden sich die Eltern eher dafür oder wollen es manchmal auch gar nicht wissen. Das hattest du schon gesagt, will die Frau überhaupt darüber aufgeklärt werden, pränatal. Und natürlich, das habe ich selber erst nachgelesen, in südeuropäischen Ländern wird tatsächlich viel häufiger abgetrieben, obwohl es da in katholischen Ländern teilweise restriktiv verboten ist, aber weil man nicht sieht, wie man das schaffen soll in den sozialen Bedingungen.
Also genau, bevor wir die Diskussion hier öffnen, können wir noch mal sagen, also bis vor 20 Jahren gab es ja noch, oder sage ich mal 30, 40 Jahren, da bin ich auf jeden Fall richtig, bis vor 30 Jahren gab es ja noch die Diskussion,
das Kind kommt zur Welt, selbst wenn es da war, ne, war's, dann war es ja da, aber dann sind die oft eben an diesem Herzfehler verstorben. Das heißt, die sind ja eh oft nicht alt geworden, auch im Mittelalter nicht. Bis vor 30 Jahren gab es ja auch wenig ChirurgInnen oder Ärztinnen, die das operieren wollten, weil lohnt sich das überhaupt? Das war die Frage, die man gestellt hat. Also diese ethische Frage stand ja im Vordergrund. Ja. Lohnt es sich, das Kind zu kriegen?
Oder dass sie auf die Organspenderliste kommen und so weiter.
Lohnt es sich erstmal, das Kind zu kriegen? Das war eine Diskussion. Und die zweite Diskussion, die dann anstand, lohnt es sich, das zu operieren? Wo willst du denn dann hin mit dem Kind? Also das sind die Diskussionen, die es ja noch gab. Und es ist ja noch nicht lange her. Ja. Ne? Also das war ein regelrechter Kampf in den letzten Jahren, ja durchzusetzen, dass Menschen mit Behinderung oder auch alte Menschen noch operiert werden.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist eigentlich so die ethische Dimension dahinter, dass man sich darüber mal im Klaren sein muss.
Ja, und ich denke einfach für Frauen, du hast es ja vorhin schon gesagt, ab 35 steckt einfach die Wahrscheinlichkeit. Ist es immer wieder ganz wichtig, dass sie beraten werden und letztendlich ist es auch die Entscheidung der Familie oder auch der Frau selber.
Definitiv.
Schaffe ich das? Kann ich das schaffen? Kann ich mir das vorstellen? Will ich das? Und es ist mit Sicherheit eine schwere Entscheidung. Mhm.
Ja. Ist es, ja. Also das ist, glaube ich, aber nochmal, müssen wir echt als eigene Folge wahrscheinlich machen, so eine Ethikfolge, ne? Da habe ich auch schon eine Idee zu, aber das ist ein Riesenthema, über Ethik zu diskutieren, weil es ja einfach unterschiedliche moralische Ansichten gibt und die auch alle respektiert oder akzeptiert werden sollten.
Absolut. Genau, weil sie da individuell sind wir in den ganzen verschiedenen ethischen Dilemmen von Autonomie bis Würde und so weiter. Und wir haben ja hier auch die spezielle, entweder die Ethik-Kommission auch, aber wir haben ja auch die Behindertenrechtskommission und die Behindertencharta, die ja hier anzuwenden sind. Und bei Kindern ja noch die EACH-Charta sozusagen.
Richtig, genau. Und bei beiden sehe ich jetzt nicht wirklich ein Dilemmata. Ich sehe jetzt hier nicht wirklich eine ethische Diskussion in dem Setting.
In den Fallbeispielen geht mir das auch so. Ja, die also wirken eigentlich gut inklusiv in der Gesellschaft angekommen. Ne? In der Arbeitsbereich oder auch in der
Kita. Es darf jetzt nur nicht schlechter werden, genau.
Ja.
Das ist auch so mein Gefühl.
Darf man jetzt natürlich aber auch nicht stigmatisieren, dass sie alle in einer Behindertenwerkstatt arbeiten.
So nee, haben wir ja vorhin schon gesagt. Genau. Die arbeiten auch bei Tim Melzer und Steffen Hensler oder woanders.
Als Model zum Beispiel.
Als Model oder
als Schauspieler.
Genau, richtig. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele. Das haben wir ja schon geklärt. Genau, dass die Wege da offen sind. Ich sehe auch immer einen in der S-Bahn. Es ist auch ein junger Mann, wobei ich kann Alter auch nicht gut schätzen. Ein junger Mann, der immer einen Anzug mit Aktentasche aussteigt. Ich auch denke, was macht der denn beruflich? Das finde ich einfach so interessant. Ne?
Was denn? Kannst du noch mal fragen?
Ich sehe nicht. Ich fahre jetzt meistens U-Bahn. Deshalb sehe ich den nicht mehr so häufig. Aber ja, du hast recht. Ich könnte ihn auch einfach fragen. Ja. Ja. Aber ich sehe in Steglitz, wobei ich wohne auch zwischen so gefühlt einem Blindenwerk und einer Behindertenwerkstatt. Ja. Also die sind in der Nähe bei uns. Ich sehe oft Menschen mit Einschränkungen.
Aber ich finde, es ist doch ein super Beispiel, dass die Menschen jetzt einfach in unserem Alltag auftauchen. Die sind in unserem Leben, die sind in Filmen, die gehören dazu. Und Paralympic Games.
Ja,
also die nehmen einfach an so vielen Dingen teil. Und es ist Gott sei Dank für uns selbstverständlich geworden, was garantiert ein ganz langer und harter Weg war, das zu erkämpfen für Eltern, Betroffene.
Ja, also da muss man, glaube ich, mal wirklich die Menschen einladen oder mit denen mal reden, wie die das hingekriegt haben, diesen harten, langen Weg.
Absolut.
Weil der ist ja in manchen Bereichen immer noch offen oder auch bei, auch viele andere Erkrankungen werden ja noch stigmatisiert, die den Weg noch vor sich haben.
Absolut.
Ja. Liane, du darfst zusammenfassen und in der Zeit,
ganz befürchtet,
Liane gleich zusammenfasst, darf sich Katrin schon mal überlegen, was sind so ihre Abschiedsworte hier? Ich will nicht die letzten Worte sagen, das klingt immer so vermessen. Aber was wären ihre Abschiedsworte vielleicht an die ZuhörerInnen, die ja oft Pfleger als Hobbys sind? Aber Liane, fasst erst zusammen, du hast also Zeit nachzudenken.
Danke.
Die Zusammenfassung. Zusammenfassung, Kompetenzbereich 1 haben wir zahlreiche Pflegephänomene gefunden. Und zwar auch hier Isolationsgefahr, Kommunikation groß im Vordergrund. Auch, dass die Kommunikation gefördert werden muss, Kommunikationsdefizit eventuell, wie man darauf eingeht, die Mobilität ist zu fördern. Und haben dann über verschiedene Risiken, die man so mit bedenken muss, also diese potenziellen Probleme wie Sturzgefahr oder die Mangelernährung oder Überernährung, also dass man die Ernährung vielleicht im Blick haben muss und weiteres. Dann Kompetenzbereich 2, sind wir ja dann schon mit der Kommunikation, was man ja alle tun kann mit basaler Stimulation, mit der Biografiearbeit oder beziehungsweise dem Eingehen auf Herrn Becker und der nonverbalen Kommunikation und der Frühförderung des Kindes Lena, auch spielerisch hier verschiedene Dinge zu erlernen, die dann auch wiederholt werden, und haben da auch gesagt, es gibt verschiedene Beratungsinhalte. Wir müssen alle, die im interprofessionellen mitarbeiten, Fallanalyse, kollegiale Beratung machen zu diesen beiden Fällen und auch gut alle Beteiligten aufklären und ins Boot holen. In Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionell, haben wir ganz viele Berufsgruppen aufgezählt, also nahezu alle therapeutischen Berufsgruppen, die es gibt, um kurz zu fassen, und haben festgestellt, dass wir hier nochmal abgegrenzt haben, dass das Krankheitsbild hier einzusortieren ist, weil es eine ärztliche Diagnose ist, wie man die stellt, und haben darüber geredet, was so in der Behandlungspflege so abgeht und was dann die Pflegefachpersonen hier im Kompetenzbereich 3 zu tun haben. Dann haben wir rechtlich echt viel aufgezählt, unter anderem das Behindertengesetz und die Gleichstellungsgesetze und den Behindertengrad und Hilfsmittelverordnung, Pflegegrad und so weiter und so fort. Sämtliche Sozialgesetzbücher sowie Sozialgesetzbuch Nummer 9 hat ja unsere nette Kollegin auch sehr gut erläutert, wegen der Rehabilitation und Förderung und Frühförderung und Förderungsbedarf des Kindes in der Schule. Und Kompetenzbereich 5 hatten wir verschiedene Pflegemodelle. Jetzt kriegt mich Annette wieder. Friedemann und Böhm und irgendwas anderes hast du neue Sache, weil ich schon wieder vergessen.
Piaget.
Genau, die Entwicklungsstufen nach Piaget. Haben dann die Expertenstandards Mobilität, Stoß, Schmerzen und Demenz, Kommunikation mit Demenz, und haben dann, haben wir dann eigentlich noch ethisch diskutiert über und die nochmal die EACH-Charta und die Behindertenrechtskonvention und die Behinderten-Ethik-Charta genannt. So, ich glaube, ich habe alle Tipps.
Ja, Katrin, es war fantastisch, dass du da warst. Eine Bereicherung. Toll, deine Expertise hier im Podcast zu haben. Gerne wieder, jederzeit. Und das letzte Wort oder die letzten Worte gehen dann doch noch an dich.
Ja, erstmal Dankeschön. Und das ist ja ganz schön schwierig jetzt. Ich würde sagen, uns vereint, glaube ich, alle ein respektvoller Umgang mit den Menschen, egal welche Art von Behinderung. Und wir haben ja gesagt, das war ein ganz langer Weg und Kampf bis hierher, dass so eine Art Selbstverständlichkeit eingetreten ist. Und ich würde sagen, wenn man sich gerade so die politische Landschaft in Deutschland anguckt, ist der Kampf noch lange nicht abgeschlossen. Das heißt also, jeden Tag irgendwie da auch mal zu stehen, wenn vielleicht jemand angepöbelt wird, dann einfach mal sagen, ist gut jetzt halt. Ja, und dafür einzustehen.
Ein Hoch auf die Inklusion.
Vielen Dank.
Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter tatortpflegederpodcast@web.de. Wir freuen uns auf euer Feedback, Rückmeldungen, Lob, Kritik. Meldet euch einfach, folgt uns auf euren Podcast-Anbietern, gibt uns ein Sternchen, dann wisst ihr auch, wann wir kommen. Nämlich jeden Mittwoch, aber manchmal auch mit Extra-Folgen.
Liane?
Ach ja, Tschüssikowski.
Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Du hast extra was Neues rausgesucht.
Ja, Mensch, da fällt mir ein. Bis dann, Weihnachtsmann.
Tatort Pflege.